Und wir setzen uns gerade in einer Predigtserie auseinander, wo es um das Thema geht, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und der Mathis hat letzte Woche das nochmal deutlich hervorgehoben. Wir haben das jetzt schon öfter gehört. Das ist der häufigste Aufruf von Gott an mich in der Bibel. Und es ist so ein bisschen die Gefahr, was Mathis vorhin auch gesagt hat, ne, so ganz, ganz viele Informationen, das, was man irgendwann sehr oft hört, vielleicht nimmt man das dann gar nicht mehr so ernst. Aber ich glaube, es hat natürlich einen Grund, dass das so häufig erwähnt wurde. Und er ist dann in der letzten Woche über Abraham, Mose, Jeremia, Zerubabel, hat das immer wieder erwähnt, wie wichtig das war, dass diese bedeutenden Männer aus der Geschichte immer wieder auch diesen Zuspruch brauchten. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Propheten, die auf einmal voller Furcht waren, voller Angst, Zuspruch brauchten. Männer Gottes, die dann einfach konfrontiert gewesen sind, weil alles da niedergelegen hat, weil alles kaputt gewesen ist. Jerusalem war niedergeschlagen, zerstört, lag in Trümmern, nach Krieg. Und dann zu wissen, immer wieder dieser Zuspruch von Gott, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Es ist Angst, die mich immer wieder hindert. Es ist Furcht, die mich immer wieder davon abhält, das Richtige zu tun, die mich schweigen lässt, wenn ich reden soll, die mich sich zurückziehen lässt, wenn ich aktiv sein sollte. Und Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, weil das so ein vielfältiges Thema in der Bibel ist, haben wir uns dann am Anfang des Jahres mit Bibelstellen ausgestattet. Die unterschiedlichsten Bibelstellen aus der Bibel, Neues, Altes Testament. Und dann konnte jeder Bibelstellen ziehen, die dann so die zentrale Stelle werden für die Predigt, immer unter dem Thema, fürchte dich nicht. Meine ist aus dem Alten Testament, Joel 2. Da lagen hier vorne so 30, 40 Stellen und da Joel eines meiner Lieblingsbücher ist, musste ich diese Stelle nehmen. Joel 2, Vers 21 ist der Titel der heutigen Predigt. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Und es ist eine sehr, sehr schöne Stelle, weil sie zum einen mich persönlich anspricht und auf der anderen Seite mir hilft, über Gott nachzudenken und auch wirklich auf Gott zu schauen. Da ist eine Verantwortung drin für mich persönlich. Ich soll mich nicht fürchten, aber dabei soll ich auf den Herrn, auf Gott schauen, denn er kann Gewaltiges tun. Was hat Joel da aufgeschrieben? Was ist dort in diesem Buch für uns überliefert worden? Also man vermutet, der Anlass, das Buch zu schreiben, vermutlich so ungefähr 500 vor Christus, war eine Dürrekatastrophe mit einer anschließenden Heuschreckenplage. Und es ist nicht so einfach, das historisch sehr gut einzuordnen, weil offensichtlich war der Joel eher ein Dichter als einer, der gerne Fakten aufgezählt hat. So, das heißt, wenn du dir das anguckst, das ist ein sehr, sehr lyrisches Wort. Es gibt ganz viele Stellen in der Bibel, in der Chronik, in den Königen, wo dann halt einfach sehr geschichtsträchtig im Jahre des Königs so und so, als der König von Assyrien so und so dran war und so weiter, wo du dann einfach sehr leicht A und B zusammentun kannst, somit klar ist, das ist genau das Jahr gewesen. Joel, wahrscheinlich mag ich es deswegen auch so gern, war leichter Dichter. Mit sehr schöner Bildsprache hier darüber geredet, was das Herz Gottes ist und was die Situation ist. Ist natürlich dann aber auch immer die Frage, was kann ich von so einem Buch, von so einem alten Propheten aus dem Alten Testament, das ist jetzt mehr als 2500 Jahre wahrscheinlich her, als er was aufgeschrieben hat über eine Dürre und über eine Heuschreckenplage, was hat das heute persönlich mit mir zu tun. Hier im 21. Jahrhundert, ich kaufe mir eher Soundtracks von Grillen, damit ich dann abends mal ein bisschen besser abschalten kann, als dass ich irgendwie noch tatsächlich einen Kontakt zu Heuschrecken habe hier in Berlin, ja? Ist alles bei Amazon erhältlich. Gar kein Problem. Naturgeräusche, du brauchst gar nicht mehr in die Natur raus. Einfach bei Amazon runterladen. Nee, aber es ist schon schwierig, das aus der Bibel irgendwie persönlich zu nehmen, das zu verstehen und das an mich ranzulassen. Ich kann mich daran erinnern, mit null Vorbildung der Bibel, 19 Jahre alt, habe ich als junger Student der Energie- und Verfahrenstechnik irgendwann mal, als eine für mich total langweilige Klausur auf mich zukam, Grundlagen des Maschinen- und Apparatebaus. Da musste man so sehr auf Details achten, da war es wichtig, mit welcher Strichdicke du die Zeichnungen gemacht hast. Ich dachte so, meine Güte, als guter Ingenieur mache ich eine Skizze und das sollte reichen. Fanden meine Professoren nicht, jedenfalls ich hasste diese Klausur, hatte gar keine Lust darauf und dann habe ich ein Gebet gesprochen. Noch gar kein Konzept von der Bibel gehabt, kein Konzept von Jesus gehabt. Und ich habe so Gott versprochen, so wenn du mich diese Prüfung durchkommen lässt, dann werde ich die Bibel lesen. Und ich habe auch schon mal vorsorglich ein bisschen angefangen zu lesen. Und ich habe dann im 1. Mose 8 aufgehört. Ich dachte so, keine Ahnung, ich kann hiermit überhaupt nichts anfangen. Was nützt mir denn, irgendwas über Noah zu lesen, der mit irgendwelchen Tieren in ein Schiff gestiegen ist? Also hatte ich überhaupt kein Konzept. Hab dann die Klausur nicht bestanden. Ich dachte, beten hilft, muss ja nicht mehr lernen. War dann zum Praktikum nicht in der Stadt und habe dann eine Kommilitonin gebeten, mich nochmal anzumelden für die Nachklausur. Ich glaube, die Klausur war irgendwie im Frühjahr, so Mai, April, Mai. Und dann gab es am Ende der Semesterferien, im September gab es dann die Nachklausur. Ich war gerade im Praktikum außerhalb von Berlin. Ich habe eine Kommilitonin gebeten, geh mal zum Prüfungsamt, melde mich mit für die Nachprüfung an. So, und dann geht die Kommilitonin hin. Ich rufe sie dann an und hast du mich angemeldet? Nee. Ich so, wieso nicht? Na, du hast die Klausur bestanden. Ich so, hä? Ich habe meine Klausur gesehen, ich war am Aushang, ich war bei der Einsicht, ich habe die Klausur nicht bestanden. Ja, im Prüfungsamt ist eine 2,0. So, und ich so in dem Moment, Mist, jetzt muss ich die Bibel lesen. Aber wie gesagt, ich hatte irgendwie keinen guten Zugang. Apostelgeschichte 8. Also, ich laufe dann mit schlechtem Gewissen diese Klausur bestanden, obwohl ich nichts dafür getan habe. Irgendein Problem in der Kommunikation zwischen Professor und Prüfungsamt. Man könnte auch vermuten, dass Gott vielleicht eingegriffen hat, um mir zu sagen, atheistischer Sebastian, ich bin allmächtig, bemühe dich. Apostelgeschichte 8, Vers 30. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Geschichte, da ist jemand, so wie ich, der gedacht hat, ich müsste mal die Bibel lesen. Scheint mir sehr interessant zu sein, scheint lebensverändernd zu sein und scheint tiefe Wahrheiten zu enthalten. Dann setzt er sich sogar hin, liest das laut vor und dann kommt Philippus, ein Jünger Jesu, vorbei und sagt ihm, verstehst du überhaupt, was du da liest? Und er so, nee. Aber wie soll ich denn, wenn mir keiner erklärt, worum es hier eigentlich geht? Und genau in dem Moment bin ich dann, wie gesagt, dort Anfang des neuen Semesters über den Campus gelaufen und dann in jemanden reingerannt, der mir dann gesagt hat, willst du mal die Bibel lesen? Und ich dachte so, ich hab's versprochen. Ja, möchte ich. Und dann hat er mit mir diese Stelle gelesen und auf einmal machten sehr viele Dinge sehr viel mehr Sinn, weil ich es geschafft habe, eins und eins zusammenzusehen und er mir einfach gezeigt hat, das sind ganz viele Bilder drin, das sind ganz viele Vergleiche drin, das sind ganz viele Sachen drin und Bibel muss man gemeinsam leben. Bibel muss man gemeinsam lesen, sich gegenseitig erklären. Natürlich ist es wichtig, dass ich ein eigenes Studium habe, natürlich ist es wichtig, dass ich mich alleine auch mit der Schrift auseinandersetze, aber ich so als Durchschnittsatheist, ich brauche immer wieder Input und brauche immer wieder Hilfe, damit ich das wirklich besser verstehen kann. So wie Aristoteles gesagt hat, das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile. Das heißt, wenn wir hier zusammenkommen und jeder bringt sein Stück mit, wird dabei deutlich mehr herauskommen, als wenn jeder nur sein eigenes Teil zusammenlegt. Was Gott hier gebaut hat, ist ein großes, faszinierendes Puzzle. Und erst wenn wir wirklich alle zusammenkommen, dann sehen wir die große Bedeutung. So, aber zurück zu Joel. Das bedeutet also eigentlich, wenn wir mal ein bisschen mehr drüber nachdenken, wenn wir gegenseitig reflektieren, dann können wir wahrscheinlich auch sehr viel aus einem 2500 Jahre alten Buch mitnehmen, was heute im 21. Jahrhundert für dich eine persönliche Bedeutung hat. Denn da sind wahre Erlebnisse von einem aufgeschrieben und der uns dann zeigt, wie Israel vor 2500 Jahren in seiner Beziehung zu Gott gekämpft hat, wie es umgegangen ist mit seinem Glauben. Und ich kann daraus Rückschlüsse ziehen. Was bedeutet das für unsere Gemeinde, wir, das heutige Israel? Wie gehe ich heute mit Gott um? Sehe ich Parallelen? Sehe ich Sachen, die ich anders machen sollte, damit ich es besser mache? Als Gemeinde, aber auch ganz persönlich. Wenn du was über Israel liest, dann ist das klar, erstmal über ein ganzes Volk geschrieben. Aber Gott hat eine ganz, ganz persönliche Beziehung zu dir. Und das, was du über das Volk lernst, das zählt genauso für dich. Wenn das ganze Volk im Götzendienst verfällt und irgendwie Essen, Trinken und Geld wichtiger nimmt als Gott, das kann dem Volk passieren, das kann mir persönlich passieren. Wenn du dann liest, wenn sie in Hurerei und in Weinsaufen verfallen, das kann dem Volk passieren, das kann mir persönlich genauso passieren. Und ich kann genau deswegen auch selbst von einem 2500 Jahre alten Buch, wo er sich über Israel auseinandersetzt, sehr, sehr viel persönlich mitnehmen. Wie ist hier die Ausgangssituation? Israel ist abgekommen von Gottes Wegen. Eigentlich wissen sie, was richtig ist. Eigentlich wissen sie, was gesund ist, was heilig ist, was gerecht ist. Wir sind eigensinnig geworden. Selbstsucht regiert. Feigheit regiert. Jeder kümmert sich mehr um sich als um die anderen. Und dann kommt Gott und greift ein durch Joel und sagt ihm, wenn du wirklich so auf dich allein gestellt leben wirst, werde ich dich nicht mehr beschützen. Wenn du wirklich deinen eigenen Weg gehen willst, dann musst du ihn ganz gehen und alle Konsequenzen tragen. Wenn du tun willst, was dir wichtig ist und wenn du tun willst, was du für richtig hältst, dann will ich dich nicht mehr beschützen vor deinen eigenen Fehlern. Joel 2, Vers 1. Blas die Posaune zu Zion. Ruft laut auf meinem heiligen Berg. Erzittert, Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag. Ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag, gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird auf ewige Zeiten für und für. Vor ihm her geht ein verzehrendes Feuer, hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste Einöde. Niemand wird ihm entgehen. Sie sind gestaltet wie Pferde, rennen wie die Rosse, sprengen daher über die Höhen der Berge, wie die Wagen rasseln und wie eine Flamme prasselt im Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. Völker werden sich vor ihm entsetzen. Jedes Angesicht erbleicht. Sie werden laufen wie Helden, die Mauern ersteigen wie Krieger. Ein jeder zieht unentwegt voran, und weicht von seiner Richtung nicht. Keiner wird den anderen drängen, sondern ein jeder zieht auf seinem Weg daher. Sie durchbrechen die feindlichen Waffen, dabei reißt ihr Zug nicht ab. Sie werden sich stürzen auf die Stadt, die Mauern erstürmen, in die Häuser steigen sie ein wie ein Dieb, kommen sie durch die Fenster. Vor ihm erzittert das Land und bebt der Himmel. Sonne und Mond werden finster, die Sterne halten ihren Schein zurück. Denn der Herr wird seinen Donner vor seinem Heer erschallen lassen. Denn sein Heer ist sehr groß und mächtig und wird seinen Befehl ausrichten. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Doch auch jetzt noch spricht der Herr. bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Und bekehrt euch zu dem Herrn, euren Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es gereut ihn bald die Strafe. Joel 2, 1 bis 13 war das. Und das ist vermutlich genau nach dem passiert, nachdem da eine Dürre durchs Land gezogen ist und nachdem dort eine Heuschreckenplage übers Land hinweggezogen ist. Und er hat ihm gesagt, guck mal, das hat er ja schon alles gemacht, er ist da vollkommen in der Lage zu. Und wenn ihr nicht aufhört und wenn ihr nicht zurückkehrt, das wird nur noch schlimmer. Ich vermute, es wird dann auch eine Prophezeiung gewesen für die Assyrer, die dann später kommen werden. Zurzeit sind es vielleicht noch Dürre und Heuschrecken. Aber wenn wir so weitermachen und er den Schutz von uns gänzlich wegnimmt, dann werden das andere Völker sein. Menschen, Assyrer, die über uns herfallen werden. Und Joel versucht wirklich, dass die Menschen damals wieder verstehen, was für ein Herz Gott ist, wie wichtig es ist, an Gott dran zu bleiben. Und das kann mir heute genauso passieren. Deswegen ist ein 2500 Jahre alte Prophezeiung von Joel für mich heute genauso wichtig. Natürlich passieren mir Sachen. Natürlich vergesse ich. Und natürlich fange ich an, mich zu fürchten. Und irgendwas vor mich hinzuleben. Und Joel hört ja da nicht auf, sondern er versucht dann seine Geschwister wirklich zu inspirieren. Dass sie sich nochmal darauf konzentrieren, was Gott eigentlich vorhat mit ihnen. Das eine sind die negativen Konsequenzen, über die er redet. Aber das andere ist natürlich auch die Vision, die er gleich wieder gibt. Weil Gott überhaupt nicht über Strafe motiviert, sondern Gott sagt, alles hat Konsequenzen, aber das ist, was ich eigentlich mit dir vorhabe. Joel 2, Vers 18. Dann wird der Herr um sein Land eifern, sein Volk verschonen. Der Herr wird antworten und zu seinem Volk sagen, siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl, die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt. Und will euch nicht mehr unter den Heiden zu Schanden werden lassen. Und ich will den Feind aus dem Norden von euch wegtreiben und ihn in ein dürres und wüstes Land verstoßen. Seine Spitze in das östliche Meer und sein Ende in das westliche Meer. Er soll verfaulen und stinken, denn er hat Gewaltiges getan. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde, denn die Auen in der Steppe sollen grünen, die Bäume ihre Früchte bringen, die Feigenbäume und Weinstöcke sollen reichlich tragen. Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet, Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass die Tennen voll Korn werden. Und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben. Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen gefressen haben, mein großes Herr, das ich unter euch schickte. Ihr sollt genug zu essen haben und den Namen des Herrn eures Gottes preisen, der Wunder unter euch getan hat. Und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Gott verspricht Schutz. Er verspricht ihnen Sicherheit, er verspricht ihnen Nahrung und viel, viel mehr. Er sagt sogar, egal was ihr alles verloren habt in den Katastrophen der letzten Wochen, Monate und Jahre, ich bin doch in der Lage, selbst das zu erstatten, auf einmal, in einem Atemzug, denn ich bin Gott. Aber Israel verpasst es zu glauben. Die Furcht ist größer als der Glaube. Die Assyrer kommen, gibt eine Menge Krieg in der Region und wir wissen, dass es einfach ein sehr, sehr schwierige Geschichte wurde für das ganze Volk dort die nächsten Jahrhunderte. Und sie schaffen es sozusagen nicht, Theorie und Praxis zusammenzubringen. Es ist für mich ja total einfach zu sagen, klar, Gott ist groß und er kann alles tun und es gibt unglaubliche Zeichen dafür. Aber dann, wenn ich es dann umsetzen muss in meinem persönlichen Alltag, dann sozusagen zu sagen, und das ist die Konsequenz, weil ich an diesen einen lebendigen Gott glaube, der alles kann, auch Großes vermag, dann wird es schwierig. Jakobus 2, Vers 18. Es könnte jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Jakobus erinnert uns daran, weißt du, so dieses warme, weiche, sonnige Bild von dem Jesus, hinter dem die Sonne aufgeht, der alles in seiner Hand hat. Das ist nicht, was Glauben bedeutet. Das ist Romantik. Und Romantik soll und darf und kann Teil von deiner Beziehung zu Gott sein. Weil ich beeindruckt bin und auch auf einer sehr, sehr emotionalen Weise gerne das mit meinem Jesus erlebe. Dass er mein Held ist und dass das alles total schön ist, was wir gemeinsam erleben. Aber Glauben bedeutet auch Taten. Und dass ich wirklich zeige, wirklich daran glaube, dass Gott alles vergibt. Ich muss daran glauben, dass er alles vergibt. Ne? Mit Schuld rumlaufen bedeutet, du glaubst nicht an den allmächtigen Gott, der dir alles vergibt. Deine Taten, deine Schuldgefühle, deine Beladenheit zeigen etwas anderes. Dass er wirklich alles tun kann, dass du mit Mut rausgehst und deinen Weg gehst, dass du dich einsetzt für ihn. Theorie und Praxis. Ich muss es zusammenbringen. Und dafür habe ich drei kurze Anregungen. Wie schaffen wir es, besser zu sein als die Israeliten vor 2500 Jahren, um das ernst zu nehmen, um das umzusetzen, was Joel uns dort so eindrucksvoll zeigt und beschrieben hat. Als allererstes Tränen der Geduld. Psalm 126. Und der Psalm, der redet über Ernte, der redet über Frieden, über Freiheit. Psalm 126, ich lese den ganzen Psalm. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll rühmend sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie die du die Bäche wiederbringst im Südland, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihre Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Und der Psalm hier bringt erstmal ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen. Ich war schon mit 6 oben schön auf dem Heuwagen. Ich weiß eigentlich, wie die Zeit der Ernte ist. Ich weiß auch, wie die Zeit der Aussaat ist. Und es ist sicherlich anstrengend. Und es ist sicherlich intensiv. Und es ist sehr, sehr harte Arbeit. Mein Großvater, mittlerweile 80 Jahre alt, kann es nicht lassen. Ist immer noch Bauer, war Bauer, wird Bauer sein. Jeden Sommer auf dem Mähdrescher und auf dem Traktor und ich weiß, wie es ist für ihn. Morgens aufstehen um 4, 4:30 für die Aussaat, bereitet sein Land. Aber es bereitet ihm auch eine Menge, Menge Freude. So, das heißt, wenn du einfach nur darum geht, deinen Lebensunterhalt zu verdienen, zu arbeiten, dann wirst du schwitzen, es wird anstrengend sein, aber sehr viel davon ist auch Freude. Interessanterweise redet David hier aber, dass sie mit Tränen sehen. Also mein Großvater weint nicht, wenn er sein Getreide auf den Acker draufbringt. Der freut sich. Der hat dann schon im Kopf, wie toll das sein wird, dann auf seinem vollautomatisierten, klimatisierten Mähdrescher im August den Weizen nach Hause zu bringen. Aber ich glaube, der Psalmist redet hier auch nicht nur über Weizen und Roggen und Hafer, sondern er redet hier über Gefangene befreien. Das ist ganz klar, er redet hier über Menschen. Das heißt, wenn ich mich in Menschen investiere, Wenn ich bei Menschen sehe, dann verspricht er mir, dass das Tränen geben wird. Das sind Freudentränen und das sind Leidestränen. Wenn ich wirklich Gefangene befreien will, aus dieser Welt heraus, aus dem Materialismus des 21. Jahrhunderts, aus der Unreinheit, die Mathis letzte Woche so aufgezeigt hat, in der wir uns in unserer Gesellschaft bewegen, aus Kriminalität, aus Steuerhinterziehung. Wenn ich wirklich Menschen aus der Gefangenschaft befreien will, dann wird das Tränen der Geduld kosten. Und meine Tränen werden Frucht bringen. Das ist, was er hier verspricht. Und jetzt ist dann wieder die Frage, Theorie und Praxis. Glaube ich wirklich, dass es eines Tages Frucht bringt? Oder habe ich innerlich resigniert? Habe ich innerlich aufgegeben? Will ich mich immer noch investieren oder habe ich eigentlich aufgehört? Es ist so viel schöner, wenn ich nicht weinen muss in meinem Leben. Alles schön ist, alles warm, egal in welchen Raum ich reinkomme, ist immer die richtige Musik, immer das richtige gedimmte Licht. Ein paar Duftkerzen hier, ein paar Räucherstäbchen aus Indien da, ganz angenehm. Ah, freue ich mich drüber, habe ich echt Spaß dran, ja? Ich habe echt Freude an einem angenehmen Leben, ne? So wie der Prediger sagt, sei guten Mutes, genieß den Wein, genieß das Essen, genieß deine Frau und sei guten Mutes, voll der Fan von. Aber wenn ich Gefangene befreien will, werde ich mit Tränen sehen müssen. Und meine Frage ist, glaube ich da noch dran? Dass ich, wenn ich hingehe und weine und streue, dass ich irgendwann mit Freuden zurückkommen werde und die Früchte zu ernten. Frag dich, ob du noch bereit bist, dich zu investieren, ob du noch bereit bist, für die Menschen links und rechts von dir zu weinen. Zweiter kurzer Punkt. Wir waren schon in Joel 2. Aber es wird unabdingbar sein. Joel 2, Vers 12 und 13. Zweiter Punkt ist Umkehr. Schlicht und simpel. 2. Joel 2, Vers 12. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Bekehrt euch zu dem Herrn, euren Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es gereut ihn bald die Strafe. Keine Überraschung, dass ich umkehren muss. Keine Überraschung, dass sich immer wieder was einschleicht in mein Leben. Und ganz wichtig, dass ich dann immer einen Joel habe, der mir meine klaren Grenzen aufzeigt. Der mir immer wieder sagt, das ist eine Grenze, die Gott gezogen hat. Da sollte ich nicht rübergehen. Da ist eine Grenze, die Gott gezeigt hat. Da solltest du nicht drüber gehen. Und das verändert sich. Was und womit du kämpfst. Mir waren Autos nie wichtig. Wenn du jetzt rauskommst hier, meinen alten Toyota Corolla, seit 7, 8 Monaten mache ich mir Gedanken darüber, was für ein Auto ich fahre, ja? Und dann gucke ich mir so die großen, tollen Autos an, die es so in Berlin gibt und so. Und dann merke ich so, was passiert da mit deinem Herzen, Sebastian? Wirst du materialistisch? Ist das auf einmal etwas, was ganz, ganz wichtig ist für dich? Und Jesus benutzt ja das Beispiel Geld immer sehr, sehr gerne, wo ich mein Herz prüfen kann. Wo bin ich gerade? Was ist mir wichtig? Total inspiriert, vor 2 Wochen, wir haben zusammengesessen in der Jüngerschaftsgruppe, wo ein Bruder gesagt hat, 2017 wird für mich ein Jahr, wo ich einfach meine materielle Opferbereitschaft arbeiten will und einfach an meiner Kollekte einfach wachsen will und meine Opferbereitschaft wachsen soll. Das soll einfach ein Jahr sein, wo ich mehr finanziell geben will für die Gemeinde. Ich dachte so, wow, Wahnsinnseinstellung, inspirierend. Toll, dass er das hier auch noch öffentlich sagt, dass wir darüber reden können, wie es ihm damit geht. Für mich, meinem jetzigen Lebensabschnitt, Geld, muss ich wirklich gucken, muss ich da umkehren oder bin ich noch bereit, alles aufzugeben? Zweites Beispiel. Wir studieren gerade die Bibel mit einem Freund, der die Entscheidung getroffen hat, ich nehme jetzt eine Auszeit und nehme mir sehr viel Zeit für Gott. Das war früher überhaupt kein Problem. Ja, er nimmt sich jetzt eine Auszeit, wir waren Studenten, wir konnten alle unsere Zeitpläne ändern. Wie viel Energie ich jetzt da reinstecken darf, dass wir als Bibelkreis, alle berufstätig, alle Kinder, genügend Zeit finden, um uns mit unseren Freunden zu treffen. Aber das Spannende ist, Gott hat mir ja bestimmte Gaben gegeben. Was mir eigentlich total leicht fällt, ist Pläne zu machen und zu organisieren. Offensichtlich. Mittlerweile habe ich sehr viel Planungsverantwortung bei mir in der Firma. Und dann wirklich zu sagen, okay, das ist meine Gabe, ich muss nicht alles selber machen, aber ich muss die Verantwortung annehmen. Ich muss hier gute Pläne machen, ich muss organisieren, damit wir zusammen stärker sind als die Summe unserer Einzelteile. Und so gibt es Sachen bei dir, wo du eigentlich jetzt an einem Lebenspunkt und einem Lebensabschnitt bist, wo du ganz klar umkehren musst. Wo ganz klar sich Sachen immer wieder ändern müssen, wo du sagst, eigentlich habe ich hier eine Sache, wo ich wieder Gott mehr nachfolgen kann. Und dann, was er jetzt hier auch in Joel 2 anspricht, ist mein letzter Punkt. Tränen der Geduld und Umkehr und der dritte Punkt und das von ganzem Herzen. Jeremia 29. Er spricht das hier schon an in Joel 2. Aber dieses von ganzem Herzen macht den Unterschied. Das macht den wirklichen Unterschied. Ich habe ja jetzt zwei Töchter, 7 und 9 Jahre alt, die total gerne auftreten. Die singen gern, die tanzen gern, die gehen zur Tanz-AG, die machen Ballettunterricht. Und dann machen sie Aufführungen bei uns im Wohnzimmer. Ich mag Ballett, wenn es professionell ist. Ich mag Konzerte,
wenn der Sänger gut singen kann.
Und dann machen meine Kinder ein Konzert und eine Aufführung bei uns im Wohnzimmer. Weihnachten, Ostern, Geburtstage, mittendrin, wollen gerne ständig auf der Bühne stehen. Und dann sind die Großeltern da und die sind begeistert. Und die Mama ist da und die ist begeistert. Und der Papa sitzt auch mit drin. Und dann sagen die von hinterher dann so, du, ich habe das Gefühl, du interessierst dich gar nicht für unsere Aufführung, Papa. Ich bin da nicht von ganzem Herzen dabei. Fällt mir schon schwer. Und die Kinder spüren das sofort. Du kannst da sitzen und lächeln, du kannst da zugucken, die merken das, ob du von ganzem Herzen dabei bist. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Gott kennt mein Herz noch viel, viel besser als meine Kinder. Und Gott durchleuchtet mein Herz noch viel, viel mehr als meine Kinder. Und ich kann ihm noch weniger vormachen als meinen Kindern. Und er sagt von ganzem Herzen. Ich will ja nicht viel, aber was ich will, von ganzem Herzen. Und da muss ich immer wieder in mich gehen. Da musst du immer wieder in dich gehen und sagen, bin ich bereit? Will ich das wirklich? Geht es jetzt hier um mich oder geht es um Gott? Bin ich bereit, loszulassen oder will ich festhalten an dem, was ich denke, was wichtig ist, an dem, was ich denke, was wertvoll ist. Und ich kann uns nur daran erinnern, dass Joel sehr, sehr, sehr weise Worte gefunden hat und dass die Israeliten trotzdem nicht auf ihn gehört haben. Ich kann uns nur aufrufen, es besser zu machen als vor 2.500 Jahren. Und ich kann uns sagen, das wirklich ernst zu nehmen. Ich meine, all das, was er prophezeit hat, das ist dann passiert. Die Assyrer waren nicht zimperlich. Das sind die Konsequenzen. Wenn ich anfange rumzuzicken mit meinen Nachbarn, dann gibt's irgendwann einen Nachbarschaftskrieg und Nachbarschaftszeug. Und ich denke, ich bin hier der Größte, was hast du mir denn zu sagen? Und so, die Konsequenzen fallen. Stolz wird mich vernichten. Stolz wird dich vernichten. Aber selbst jetzt kann ich umkehren, kann mich verändern, kann demütig sein. Und es fängt schon damit an, wie ich die Bibel lese. Ne? So diese Grundeinstellung, bin ich bereit, mir was über die Bibel auch von anderen sagen zu lassen? Oder muss das alles aus mir selbst heraus entspringen? Ne? Damit fängt es an. Es fängt damit an und geht dann weiter. Ob ich das wirklich glaube, was hier drin steht, diese Verheißung, diese Versprechung. Wenn ich mit Tränen sehe, dann wirst du mit Freuden ernten. Glaube ich das? Oder ist das für mich nur ein schönes, romantisches Bild? das ich mir gerne zum Schlafen gehen anschaue, um besser einzuschlafen. Und dann wird es auch bedeuten, dass ich wirklich permanent an meiner Umkehr arbeite. Mir immer wieder überlege, was sind die Dinge, die mich abhalten? Mit Dritten darüber rede, was sind die Dinge, die mich abhalten? Und das Ganze von ganzem Herzen. Und das wird Gott verherrlichen. Damit werden wir Furcht überwinden und wirklich zeigen, dass er Großes vermag. Vielen Dank.